Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen mit Christoph Raffelt
und Holger Klein.
Wir trinken aus Griechenland. Womit fangen wir an?
Kali Anastasi.
Ah ja, das kann ich bestimmt gut lesen. Ne? Genau, Kali Anastasi allerseits.
Ja, ich habe lange überlegt, aber ich glaube, wir fangen mal burgundisch an heute und nehmen zuerst den Rotwein.
Ah ja, der ist auch noch schön kalt. Das ist gut, ja.
Weil wir dann über den Rosé zum, würde ich sagen, komplexesten Wein des Abends dann zum Schluss kommen.
So, kalter Wein. Ich klinge ein wenig anders als sonst, weil ich unterwegs bin und in Nürnberg in einem Hotel sitze und es tatsächlich geschafft habe. Ich bin losgefahren Sonntag und habe die Flaschen zu Hause stehen lassen, woraufhin wir es dann geschafft haben, noch eine Charge, also noch einen Karton hierher schicken zu lassen ins Hotel, der irgendwie eine halbe Stunde vor mir angekommen ist auch. Und ich habe eine Minibar im Zimmer und da ist nichts drin. Mhm. Oder habe ich einfach diese Regalböden da rausgeräumt und hab den Wein da reingeräumt. Jetzt habe ich kalten Wein. Das ist eigentlich schon eine ganz praktische Sache.
Auch den Rotwein reingeräumt.
Ja, genau, weil ich nämlich dumm bin. Da war ich voll im Stress vor. Ich so, oh, schnell rein da und jetzt weiter hier und Termin und bla. Weil das ist das Vertreterleben, weißt du.
Ja, wir können das ja nochmal, wir können den Rotwein ja dann ganz zum Schluss auch nochmal probieren, wenn er dann ein bisschen wärmer ist bei dir.
Ja, wenn's geht. Also weil ich habe keinen Spucknapf diesmal hier.
Oh.
Okay. Naja. Obwohl, hier ist ein Glas. Krieg ich immerhin 200 Milliliter oder sowas, kann ich nicht trinken. Das ist auch gut.
Ja, wir sind in Thrakien und zwar in Aftira. Das ist ein Gebiet oder ein Bereich in Thrakien, wo irgendwie, würde ich sagen, schon seit mehreren tausend Jahren eben Wein erzeugt wird. Shanti und Aftira. Ist auf jeden Fall irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie Aftira ehrlich gesagt im Altertum hieß, aber es ist eine ziemlich alte Stadt. Und dieses ganze Thrakien und Ostmakedonien ist ja auch so ein Hort für die Entwicklung von Wein letztlich. Ne? Also es ist ja irgendwie alles ums Schwarze Meer herum entstanden. Und dann eine Zeit später nach Griechenland gekommen, also das Wissen darum, wie man Wein erzeugt. Und ich würde mal behaupten, dass so in Makedonien, Thrakien, das auch so in der Frühzeit war in Griechenland, wo dann eben Weine erzeugt worden sind.
Ich guck gerade, wo Thrakien ist. Ah, ja. Da.
Ja, und es ist Abdera, hieß, glaube ich, die Stadt. Also hat sich nicht großartig verändert, der Name. Ja, jetzt war das allerdings auch tatsächlich, glaube ich, in diesem Bereich dann längere Zeit über gar nicht so spannend, also dieser ganze Weinbau gar nicht so spannend, so in den letzten 100 Jahren. Und das hat sich erst in den letzten vielleicht 20 Jahren wieder so ein bisschen verändert. Also überhaupt, dass Griechenland ja so ein bisschen wieder zurück auf den Weltmarkt gekommen ist. Also im Mittelalter war das, also bis ins Mittelalter wurde ja noch extrem viel Wein aus Griechenland in den gesamten Mittelmeerraum exportiert.
Und was ist dann passiert, dass es aufgehört hat?
Letztlich haben sich halt, also wie das so ist, es gibt ja so Verschiebungen einfach, ne?
Okay.
Diese Weine waren dann, also das ist innerhalb von Griechenland ist es im Prinzip das meiste nach Kreta gekommen. Kreta hieß früher Kandia und da gab es eben die Hafenstadt Monemvasia, also im Peloponnes, und von da aus, also von Peloponnes und von Kreta aus, wurde halt total viel Wein nach ganz Europa verschifft. Das meiste wurde unter dem Namen Malvasia verschifft. Also Malvasia, die Candia, gibt es auch heute noch als Rebsorte. Aber damals wurde halt alles als Malvasia irgendwie bezeichnet. Ne? Also Malvasia von Monemvasia, von der Hafenstadt, waren dann unterschiedlichste Rebsorten, die dann eben von dort aus verschifft wurden. Und deswegen hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Sendung, dass halt Malvasia irgendwie letztlich gar keine Rebsortenfamilie, sondern einfach nur ein Begriff für unterschiedlichste Rebsorten, die gar nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, die halt alle nur irgendwann von Monemvasia aus irgendwie verschifft wurden und meistens auch als Süßweine verschifft wurden. Also In dieser ganzen Zeit war ja vor allen Dingen Süßwein angesagt, weil der sich halt auch irgendwie ganz gut gehalten hat. So mit dem hohen Zuckergehalt. Im Jahr 2000 etwa hat man dann in Avdira wieder angefangen, Wein anzubauen. Also es lag tatsächlich brach. Und im 2005 wurde dann Anatolikos gegründet. Und das ist eben das Weingut, von dem wir eben jetzt einen Wein trinken, also den Rotwein trinken. Und eben aus einer Rebsorte, die eben auch dort aus der Ecke kommt, nämlich Limnio.
Ja. Ich suche es gerade auf der Karte, Anatolikos da, okay. Ich finde das immer ganz schön, irgendwie, während du redest, auf einer Karte nachzuvollziehen, ungefähr das ist, wo wir sind, weil sonst habe ich so ein, ich gucke auf ein Nürnberger Hinterhofgefühl die ganze Zeit.
Also alle drei Weine sind, glaube ich, biozertifiziert, wenn ich mich nicht irre. Der auf jeden Fall. Ist zwar jetzt Festland, liegt aber trotzdem nur 3 Kilometer vom Meer entfernt, das Ganze. Also eher so sandig-steinige Böden. Mhm. Die Reben eben noch nicht so alt, weil eben noch, ja, eben irgendwie um 2000 rum, 2005 gepflanzt. Und jetzt gegenüber den Weinen, die wir in den letzten beiden Sendungen haben, haben die alle drei auch so ein bisschen mehr Alkohol. Was halt auch mediterraner ist.
13,5, ja. Ne?
Ja, alles 13,5. Der Rosé hat, glaube ich, 14. Ja, und dann ist das vor der Gärung hat man die Trauben, also alles von Hand gelesen in den Weinbergen, dann eben in das Weingut gebracht und dann hat man so eine sogenannte kühle Vorvergärung gemacht. Also sprich, man hat die Trauben für 1, 2, 3 Tage in kalte Keller gelegt und dann fangen die eben schon an, sozusagen in der Traube selber so ein bisschen zu vergären.
Wie in den Keller gelegt, also so in
ja, einfach Kiste, in den Hütten gelassen, in genau, Bütten, in den Kisten gelassen, in denen das gelesen wurde und dann kommt das in den Keller und dann können die Trauben sich da so ein bisschen entspannen sozusagen. Die kommen ja aus der Hitze in den kalten Keller und dann passiert eben schon so ein bisschen so eine Vorfermentation.
Ja.
Und dann kommt's halt, und dann kommen die halt in die, sozusagen in die Fermenter und werden dann eben spontan vergoren. Und wie man unschwer erkennen kann, wurde der Wein dann eben ins Holz gelegt.
Ja.
Ja, finde ich schon.
Vielleicht merkt man das nicht, wenn er kalt ist.
Ja, das kann natürlich sein.
Ich guck mal. Hm. Ja. Ne? Oh, den hätte ich lieber mal gestern schon aufmachen sollen. Aber ja, ich schon. Bin ja doof.
Ja gut, passiert halt.
Ja. Hm. Es ist übrigens bio und vegan, schreibt Ralf. Ralf, der Händler, von dem wir den gekriegt haben, bei dem man den beziehen kann, der aber praktisch nichts auf Lager hat, hat es geschrieben. Es gibt nur 70 Kartons, hast du gesagt, ne?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie viele jetzt weg sind. Ich glaube, so ein paar Kartons gibt es noch für diejenigen, die dann nachher nachhören.
2 habe ich.
2 hast du, ja, genau.
Nee, also wenn den letzten Karton, den verschicke ich dann, weil ich habe ja noch einen zu Hause.
Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich ein Rotwein ist, der auch ganz gut gefällt, weil der hat zwar Holz und ich finde aber das Holz, also das ist ja ein präsentes Holz am Gaumen. Mhm. Das ist finde ich, so ein recht modernes Holz, aber von guter Qualität und vergleichsweise noch ein junger Wein von 2019, also er ist 5 Jahre alt, aber eben noch mit einem präsenten Holz. Aber ich finde, dass sich das Holz eigentlich schon ganz schön eingebunden hat und trotz des Holzes das Tannin eigentlich sehr rund schon ist.
Ja, warte mal, ich guck mal, was meine Zähnchen sagen. Das ist an der Schmerzgrenze, aber ich habe die Flasche auch vor 20 Minuten erst aufgemacht.
Ja, wir können ja nachher nochmal da
hinzu kommen. Na eben, also das heißt, wenn der vielleicht mal einen Tag oder so steht, und offen ist und ein bisschen atmen kann, wie wir Profis sagen, dann dürfte sich das weitestgehend abgebaut haben, denke ich mal.
Ja, denke ich auch. Es ist, also ich finde es eigentlich total schön, weil es schon ein intensiver Wein ist. Also der hat auch Extrakt, der hat so eine, Also auf eine angenehme Weise eigentlich so ein bisschen so ein plüschiges Tannin, finde ich. Mhm. Und echt auch so eine satte, saftige Frucht.
Ja, der hat
die so aber auch so ein bisschen, die aber, das ist alles schön rund, ja. Aber nicht rund im Sinne von belanglos oder von total rund gelutscht, sondern, aber es hat halt so was schön seidig,
ja.
Seidig elegantes durchaus.
Ja, nicht so neue Welt Rotwein, ne? So. Nicht so.
Naja, neue Welt Rotwein, ehrlich gesagt, kann ich mit dem Begriff so gar nichts anfangen, weil das so komplex ist. Also ich meine, neue Welt ist USA, Kanada, ja. Mexiko, Uruguay, ja gut, Brasilien,
wenn Chile. Wenn ich das höre, denke ich halt immer an so 15 Euro Penfolds. Weißt du, so.
Ja, aber das ist ja schon lange vorbei, dass die das was für Broma machen.
Okay.
Ja.
Ich habe da lange nicht mehr, Achtung, ich habe da lange nicht mehr hingeschmeckt.
Also wenn du heute, geh mal in den Laden und kauf dir irgendwann mal den weißen und roten Konunga Hill von Penfolds.
Ja. Den haben wir früher öfter so mal gehabt, ja.
Und probier den mal und dann merkst du eigentlich, dass sich das total verändert hat. Und im Gegensatz zu den Weinen, die wir jetzt haben und gerade auch zu dem, ist es natürlich ein total gemachter Wein, dieser ja. Konunga Hill, der exakt den Trinkgewohnheiten oder den aktuellen Moden entspricht.
Mhm.
Ja, der wird genauso zusammengebastelt sozusagen. Also früher war ja auch der weiße Penfolds Chardonnay, das war ja so ein buttriger, holziger Chardonnay.
Ja.
Genau, das ist ja heute überhaupt nicht mehr.
Ach.
Also gar nicht, ne? Ist eher ein säurebetonter Wein.
Ach, mit komm.
Dezenten. Ja, genau.
Das heißt, die.
Weil das halt nicht mehr getrunken wird, so fett, ne?
Das heißt, die.
Also die Australier haben ja total große Probleme gehabt, dass irgendwann die Australier mehr neuseeländische Weine in Australien getrunken haben als australische Weine, ja? Weil krass. Die aus. Ja, genau.
Das heißt, die sitzen da und betreiben Marktforschung und sagen irgendwann, na komm, wir mischen das Zeug jetzt mal anders ab.
Genau.
Ha. Ist ja ein
Ding. Genau. Und das machen alle großen, alle, also ich meine,
ja,
Penfolds ist ja, ich meine, Penfolds geht ja bis in die höchsten Höhen sozusagen mit dem Grange.
Ja.
Aber es ist ja ein Riesenweingut, ja. Was in ganz Südaustralien irgendwie Weine macht und letztlich auch zusammenmischt. Und die haben natürlich einen extrem, also das ist extrem professionell, aber es ist halt auch so professionell wie Coca-Cola. Nur, dass sie das wirklich schaffen, sozusagen von der Basis aus, wo die Millionen Flaschen von machen, bis zum Grange, wo die aber auch, keine Ahnung wie viel, 100.000 Flaschen machen oder so, kriegen das, also wird es total professionell geführt. Ne?
Ja, aber das ist was ich jetzt gar nicht so mitbekomme, weil die Weine, die ich so trinke, und die trinke ich ja nur deinetwegen, also weil du ja sagst, hier, das kannst du trinken, dann was hier aus der Sendung kommt und so. Und weil ich in spezielle Weinbars gehe, in denen das halt dann irgendwie auch ein bisschen anders gehandhabt wird. Die Weine, die wir so trinken hier, die sind ja dann sehr oft doch von Winzern, die genau so nicht arbeiten würden.
Genau.
Sondern die eher sagen, leckt mich am Arsch, so muss ein Rotwein sein. Und wenn der euch nicht schmeckt, dann werde ich schon irgendeinen finden, dem der schmeckt. Das ist schon eine ganz andere Welt, ja.
Genau, das ist eine andere Welt und das ist halt auch unsere Welt, ne? Also ich lehne das eigentlich, was Penfolds macht, lehne ich persönlich halt ab.
Okay.
Auch wenn ich, also erstens muss ich auf jeden Fall zugestehen, dass die sehr gute Weine machen und auch im Einstiegssegment, dass alles gut funktioniert. Also das ist sehr professionell. Es waren ja die ersten Weine, die ich Anfang der 90er wo ich sozusagen über meinen Schatten gesprungen bin und mit dem BIN 382 mehr Geld für den Wein ausgegeben habe, als ich mir eigentlich zugestanden habe. Also ich hatte ja so 15 Mark Grenze lange Zeit.
Ja.
Und den 382 habe ich damals für 22 Mark gekauft, ein paar Flaschen. Ne? Da kamen die so gerade auf den deutschen Markt, hier im Wein- und Früchtehaus in... Genau. Und diese Weine sind aber total gut gereift. Also ich meine, das sind schon sehr gute Weine.
Ja.
Nur, dass ich halt das ganze Konzept dahinter. Mittlerweile machen die halt Weine, die zur Hälfte aus Australien und zur Hälfte aus Napa Valley kommen.
Mhm.
Dann haben sie noch irgendwie ein Bordeaux-Château gekauft und dann machen sie noch irgendwie irgendwas mit einem Champagnerhaus zusammen. Das ist halt wirklich ein Konzern. Und wenn du mal bei denen auf einen Instagram-Account gehst, boah, das ist wirklich übel, ne? Das ist irgendwie so diese Influencer-Fuck-up irgendwie mit Sternchen und Diamanten und weiß ich nicht was. Also ganz schlimm
finde
ich
das. Penfolds Swarovski gibt es das dann auch.
Genau. Ne?
Oh Gott,
so. Ja, und dann haben wir jetzt hier den Wein von Marios und Sakis Nikolaidis. Also darum geht es ja heute eigentlich. Die machen 6 Hektar Bio, praktisch kein Schwefel, spontane Vergärung, kein Filtrieren und so weiter. Ja, also wirklich basic, so pur wie möglich, außer natürlich sozusagen, dass die eben mit in dem Fall eben dann auch mit einem neuen Holz arbeiten, weil sie sagen, das passt einfach zu der Rebsorte auch sehr gut. Und das finde ich schon sehr schön, einfach.
Ich finde den also bis auf das Tannin, also bis auf den Pelz, den er bei mir macht, von dem ich jetzt tatsächlich erwarte, dass der langsam verschwindet. Ich finde den total lecker. Der hat sowas Zwetschgiges irgendwie.
Ja, ich finde auch, da sind Zwetschgen drin, da ist wirklich auch so eine Süßkirsche mit drin. Mhm. Ich finde, da sind so reife Himbeeren mit drin. Ja, dann hast du aber eben, ne?
Alles
so
schokoladige Noten. Das ganze rote Obst, das ich mag, weil sonst ist mir rotes Obst ja oft zu sauer, aber der ist ja überhaupt nicht, der hat überhaupt nicht. Jetzt wird er auch was wärmer und hat was mehr Luft und der ist so, ja, wie du sagst, so seidig. Also es hat. Ja, ach, ich höre gerade aus der Regie. Der zweite Karton ist leider nicht mehr zu kriegen. Der ist runtergefallen, der ist kaputt.
Verstehe. Okay, Mist.
Ja. Nee, der ist wirklich. Ach, das ist echt ein. So eine ganz tolle. So eine frische Gefälligkeit. Also, ja. Ich weiß gar nicht anders auszudrücken jetzt gerade, aber der hat so eine Kühle.
Ja.
Und ist aber trotzdem.
Genau, der hat.
Der ist wie eine so kalte Kühle. Marmelade. Also, es ist irgendwie. Es ist, ja.
Ja, und er hat eben auch noch so eine schokoladige. Also, so eine weich-schokoladige Seite mit dabei. Ne? Das ist jetzt nicht die Edelbitter-Schokolade, sondern schon eher so eine Vollmilchschokolade, die so ein bisschen Creme. So Creme am Gaumen erzeugt, finde ich.
Ja, aber Vollmilch. Also es ist eine süße Schokolade. Also
ja, genau.
Nichts Bitteres, genau. Nichts Unangenehmes. Ja. Aber eben trotzdem nicht so, ja, wie du gerade Penfolds beschrieben hast. Ja. Und wie ich dachte, dass du Penfolds beschreiben würdest. So muss man das sagen.
Ja. War schön. Gefällt mir auch gut.
Ja, nur das Tannin muss raus.
Da ist kaum Tannin.
Naja, der Pelz halt.
Ja.
Schmeckt halt nicht wie Italien. Nicht? So, ich stell das mal weg. Ich habe ja glücklicherweise im Hotel 2 Gläser geschnorrt. So, dann soll der mal warm werden und atmen.
Genau, kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
Ja, genau.
Machen wir mal mit dem Rosé weiter. Oh.
Ich schreibe übrigens in die Kapitelmarken Rot, Rosé und nicht die Namen, weil ich das nicht, kann das nicht. Der heißt nämlich zum Beispiel, ach, da unten steht es ja drunter, Usira. Usira 2022. Habe ich gesagt, ja doch, vegan und bio, habe ich gesagt.
Rosé aus der Rebsorte Fucciano.
Okay. Fucciano.
Okay. Fucciano? Ja. Und das ist jetzt so, dass das Weingut auf der Insel Syros ist. Kannst du jetzt wieder in Maps eingeben. Die bewirtschafteten Flächen sind aber auf Naxos.
Ach je.
Und wenn ich das richtig habe, sind die auch richtig hoch, nämlich auf 420 Metern. Das ist so wie bei uns am Bodensee etwa. Aha. Das liegt auch so auf 420 Metern. Das ist schon ziemlich hoch. Und da kriegst du dann halt auch einfach nachts eine schöne Kühle in die Weinberge und schönen Wind. Während es das über ganz schön warm sein dürfte. Und die Trauben kommen eben noch von wurzelechten Reben. Das heißt, in manchen Teilen Griechenlands, wie auch in manchen Teilen an der Mosel, ist halt die Reblaus nie hingekommen.
Ja.
Und
das macht mich ja dort, völlig fertig. Ne?
Das, und dann gibt's.
Das macht mich total fertig. Das ist
was daran?
Den Umstand, die Reblaus hat Europa in Schutt und Asche gelegt. Außer da hinten in der Ecke, da ist sie irgendwie nicht hingekommen. Das überfordert mich intellektuell.
Na, es ist letztlich einfach zu erklären, weil entweder du hast sehr sandige Böden oder sehr, also so steinige, also plattsteinige Böden, so wie Schiefer jetzt zum Beispiel. Bis zum Oberboden. Also du hast ja normalerweise irgendeine Humusschicht obendrauf, ne?
Ja.
Und es gibt aber eben auch Weinberge, so wie jetzt zum Beispiel eben beim Gernot da in Enkirch. Der hat ja, glaube ich, das Weingut mit den meisten wurzelechten Reben in Deutschland. Mhm. Und da hast du halt Teile in den Weinbergen, die sind eben so steinig oder so schiefrig, dass du kaum eine Bodenauflage hast.
Ja. Da will noch nicht mal die Reblaus hin.
Genau, da will nicht mal die Rebsorte.
So verkarstet.
Genau.
Chat. Genau. Tobi sagt im Chat, seine Liebste würde sagen, der Rosé würde ein wenig nach Aperol riechen.
Was wahrscheinlich erstmal daran liegt, dass er auch irgendwie total nach Aperol ausschaut, oder?
Na, weiß nicht, aber auch ein bisschen, so ein bisschen Pfirsich ist drin. Pfirsich und Alkohol, was anderes ist Aperol ja auch nicht. Nur halt mit viel mehr Zucker als dieser Wein hier.
Ja, aber hier sind ja noch Kirschen mit drin, finde ich. Dann hast du so ein bisschen Blutorange mit drin, würde ich sagen. Oder Grapefruit, so ein bisschen in diese Richtung. Dann hast du noch so einen kräutrig, steinigen Charakter mit drin, finde ich. Bisschen Blüten.
Ich finde, also der hat irgendwas.
Das ist schon sehr.
Der hat auch irgendeine Creme, also irgendein ein Kosmetik. Der riecht wie ein Kosmetikprodukt, so im Hintergrund.
Ja, so ein bisschen Wollwachs, finde ich, so Lanolin.
Kommt hin. Sehr schöne Nase. Also wirklich eine schöne. Also, was ich ja auch nicht für. Also, was mich intellektuell auch überfordert. Ist, warum ist das Weingut auf Syros und der Wingert auf Naxos? Sind die bekloppt? Also ich meine, da braucht man ewig, das ist ja...
Ja, die fahren das tatsächlich mit dem Schiff dann rübergekühlt. Aber ich glaube, diese Rebsorte gibt es tatsächlich dann irgendwie aus Syros nicht und eignet sich aber vielleicht einfach gut für Rosé. Und deswegen bringen die dann eben rüber. Ich glaube, ehrlich gesagt, so Griechen, die es ja eh gewohnt sind, also in einem Land zu leben, was aus hunderten von Inseln besteht, denen macht das einfach, denen ist das, glaube ich, irgendwie. Also die haben da weniger Hemmungen oder auch sehen da auch weniger Hürden als wir jetzt.
Ja. Das heißt, die haben auf Syros auch noch Weingärten.
Ich glaube, die haben auf Syros auch noch Weingärten. Okay. Ja, haben die noch. Die machen da irgendwie, glaube ich, Monemvasia und ja. Ich weiß nicht, ob die dann noch auf Paros, das kann ja Ralf aber ja beantworten.
Naja, da müssen ja eh dran vorbei, Paros, wenn die nach Naxos wollen.
Genau, Naxos, ja, genau.
Und wahrscheinlich das haben Witzige die dann auch noch, gibt's bestimmt haben die auch noch so irgendeinen Tresterbrand, den sie wie so ein Aquavit vermarkten. Na, ist mit dem Schiff von Naxos über Paros nach Syros gefahren. Bei Vollmond.
Ja, genau, bei Vollmond, ja.
So, ich probiere das mal. Genau.
Und das Weingut... Was auch ganz witzig ist, ist...
Boah. Entschuldigung, ja.
Ja. Genau, das ist jetzt...
Boah.
Das ist jetzt schon Rosé mit... Also der hat ja auf der einen Seite hat er diese saftige, auch weiche Frucht und dann hat er irgendwie so ein, schon ziemlich Kraft hinten raus.
So ein Honigkern irgendwie. Ja. Also das ist ja... Der hat ja nichts von einem Rosé, wie ich Rosé erwarten würde. Mhm. Sehr geil.
Ist jetzt definitiv auch nicht so der typische Provence-Rosé, den man irgendwie so literweise auf dem Boot trinkt.
Mhm. Außer zwischen Naxos und Syros.
Außer zwischen Naxos und Syros, während man irgendwie die Angel raushält und frische Fische. Ne? Frische Fische.
Also alle Fischer kennen ihn.
Genau. Frische Fische angelt und dann zum Rosé bereitet. Also ich finde, es ist schon eher ein Speisebegleiter. Mhm. Für so ein Solo-Rosé hätte der mir auch zu viel Power hinten raus.
Ja.
Und zu viel Alkohol. Aber mit allem, was so eine griechische Sommerküche hergibt, finde ich das total gut.
Ja. Stimmt.
Also wenn ich mir jetzt so ein Fritto Misto dazu vorstelle, zum Beispiel. Ja.
Der kannst du sogar zum Gyros. Also, der hat so viel Kraft hat der. Also das...
Witzig ist, dass das Weingut von einem Engländer namens Edward Maitland McGill Crichton gegründet wurde. Und seiner Frau Eileen. Eileen kommt, glaube ich, tatsächlich aus Griechenland und er irgendwie eben aus England. Was mich irgendwie total an die Dirls auf Corfu erinnert. Das ist eine Serie, die letztens auf Arte lief. Was irgendwie ganz witzig war, weil es so eine richtig extrem englische Serie war. Aber total witzig, weil die Dirls, also es gab ja irgendwie ein... Es gab zwei bekannte Dirls in der Familie. Der eine, ich glaube, der hat sogar einen Literaturnobelpreis gewonnen. Und der andere war so ein ziemlich bekannter Zoologe. Genau, der eine war Lawrence Durrell, der hat den Nobelpreis gewonnen, und Gerald Durrell, der war irgendwie so ein bekannter Zoologe, und keine Ahnung, die waren irgendwie in Indien, und dann ist der Vater gestorben, dann ist die Mutter mit den Kindern erst zurück nach England, war aber total scheiße da, und dann sind die halt irgendwie im Anfang der 30er Jahre sind die halt nach Korfu ausgewandert.
Aber der Name klingt auch so, als wäre er irgendwo in Indien und würde da Leute schinden.
Auf jeden Fall ist die dann irgendwie mit vier Kindern, teilweise mit verhaltensauffälligen Kindern, eben wieder auf dieser Insel und hat die ganze Zeit keine Kohle. Und es ist so eine richtige englische Wohlfühlserie. Es ist sehr nett mit verschwindendem Humor. Ja, genau. Das,
wie
das
hieß kam die mir für so, die Shownotes? Als
Edward Maitland McGill Crichton. Die Durrells of Corfu hieß es.
Durrells.
Durrells mit Doppel-R und Doppel-L. Genau. Ja. So, und der Edward Maitland McGill Crichton.
Von Hauptkopf auf Ulm. Hm?
Genau. Der hat dann, keine Ahnung, irgendwo anders Karriere gemacht, nachdem er irgendwie in Oxford studiert hat. Und keine Ahnung, hat dann zum Schluss irgendwie, irgendwann haben die dann zusammen eben das Weingut gegründet, 2004 oder so. Und haben aber eben auch mit Panos und Spiros Sombrulis, ich kann ja die Namen nicht wirklich gut aussprechen, zwei Leute, die eben die Weine machen und die eben auch ziemlich, ziemlich tief drin stecken, sozusagen in diesem ganzen biologischen, ökologischen Landbau, Biodiversität und so weiter und so fort.
Ich könnte mir auch vorstellen, wenn der ein bisschen länger offen ist, dass der, also meiner hat noch sowas Buttriges. Und ich könnte mir vorstellen, dass der das irgendwann ein bisschen verliert und ein bisschen eckiger wird. Und das würde dem, glaube ich, auch sehr gut tun.
Das kann sein. Also ich finde, der hat hinten raus, hat er so eine ganz, ganz schöne Bitternote, die aber nicht alkoholisch ist, sondern wirklich eher so ein bisschen zestig ist und so ein
herbbitter. Dadurch komme ich da drauf, genau.
Und das finde ich eigentlich ganz schön. Kommt auch gerade im Städt, so bitterorangen Kumkat. Das finde ich passt ganz gut, ja.
Retsina haben wir aber immer noch nicht getrunken, ne?
Haben wir immer noch nicht getrunken, aber der Ralf hat, glaube ich, auch was.
Echt? Der Ralf? Ralf, hast du guten Retsina? Jetzt warten, das ist so lange Stille jetzt hier, bis er das gehört hat, das dann in den Chat geschrieben hat und wir dann, ja, so sind sie. Naja. Wie groß ist denn Griechenland als Weinland so insgesamt? Also spielen die eine Rolle? Oder hat Ralf aus gutem Grund nur so wenig Flaschen darum liegen? Weil hat keiner griechischen
Wein. Naja, der hat ja nicht nur wenig Flaschen rumliegen, muss ja auch immer erstmal Verkauf kriegen, aber der hat ja eine ganze Menge an Weingütern. Der hat ja, wie viel Dutzend Weingüter hat er denn im Programm? Das ist schon, ich wusste das mal, aber ich muss es jetzt selber ehrlich gesagt auch nachgucken. Ich habe es einfach schlichtweg vergessen. So Zahlen kann ich mir dann auch nicht irgendwie alle merken. Also es hat lange Zeit, würde ich mal sagen, keine große Rolle gespielt im internationalen Vergleich, weil Griechenland einfach international gar nicht so wirklich präsent war, ja. Weil die natürlich, ja, glaube ich, durch die ganzen autochthonen Rebsorten und auch natürlich durch die eigene Schrift, die ja sonst irgendwie kaum jemand lesen kann, einfach auch nicht so wirklich angesagt waren.
Ja.
Weil es ja auch eine lange Zeit gab, wo autochthonen Rebsorten ja auch nicht wirklich viel Aufmerksamkeit zugedacht wurde. Dann haben die manche Weingüter eben auch angefangen, europäische Rebsorten, also französische Rebsorten zu pflanzen und haben dann geguckt, dass sie mit so, ich sag mal so Cru, also so Spitzenweinen aus französischen Rebsorten, so Bordeaux Cuvée so ein bisschen oder Syrah, sich Namen gemacht haben. Und das haben ja so einige geschafft. Sizilien zum Beispiel, da war das ja genauso, ne?
Ja.
Die haben ja auch irgendwie Dutzende von autochthonen Rebsorten da, aber bekannt geworden ist Sizilien eigentlich in den 90er Jahren dann auch wieder mit Chardonnay und Syrah und Merlot. Und die haben aber dann die anderen Rebsorten hinterhergezogen. Und so ist das mit Griechenland auch etwa. Also die haben so 96.000 Hektar. Das ist im Prinzip fast genauso viel wie bei uns. Also wir haben ja so 106.000, das ist fast die gleiche Menge. Und im internationalen Vergleich ist das ja nicht wirklich viel, ne? Das ist irgendwie weniger als Bordeaux hat. Aber die Vielfalt ist halt mittlerweile sehr groß oder wird auch so wahrgenommen. Also die Vielfalt an verschiedenen Anbaugebieten und Rebsorten ist, das macht es natürlich auch ein bisschen kompliziert, aber mittlerweile ist es, glaube ich, gerade so in der Sommelierie, in gehobenen Restaurants, gerade auch so in England, USA, ist das, glaube ich, mittlerweile doch ganz gut angekommen. Also gerade Assyrtiko, also was wir jetzt als letztes haben, diese weiße Rebsorte, die für mich sind mit zu den Top 10 an weißen Rebsorten weltweit gehört.
Das ist auch so ein Rebsortennamen, ne? den man kennt. Also Assyrtiko hat jeder schon mal gehört.
Ja, genau. Assyrtiko, Chino Mavro, würde ich sagen, ne, hatten wir in der Sendung letztes
nicht
Jahr.
Nicht jeder schon auch mal gehört, obwohl nee, es sogar nicht in der Sendung war, an der ich beteiligt war, wie ich gerade aus der Regie höre.
Aber das würde ich jetzt mal behaupten, sind die beiden bekanntesten Rebsorten. Irgendwie. Ja. Aber Assyrtiko ist die bekannteste Rebsorte,
ja,
auf jeden Fall.
Ja. Und halt Rezina. Also weil das ist, wenn du sagst, wir machen nächste Weinsendung geht über Griechenland, Rezina oder was? Das ist das aus irgendeinem seltsamen Grund kennt das jeder. Ich weiß noch nicht mal, ist das ein Standard-Gyros-Buden-Ding? Gibt es überhaupt noch Gyros-Buden außer dem Dramagrill?
Ja. Also hier bei uns in Ottensen gibt's noch so einige griechische, also Gyros-Buden schon und dann so einfache, so schöne einfache griechische Restaurants, ja, wo du eben auch natürlich auch Rezina bekommst, weil Rezina tatsächlich, das war, ist so ein bisschen wie keine Ahnung, Soave oder so in der Pizzabude gewesen. Das ist halt sozusagen der trockene Tafelwein aus Griechenland gewesen, lange Zeit. Und gut, da ist jetzt das Besondere, dass er halt irgendwie mit Harz versetzt ist.
Ich habe das noch nie getrunken. Ich habe noch nicht mal schlechten Rezina getrunken. Weil wenn ich höre, dass das mit Harz versetzt ist, dann denke ich, naja, dann gib mir mal ein Bier, gib mir mal zwei Mythen.
Mhm. Ja, ich finde auch, dass im Allgemeinen finde ich das jetzt auch nicht, also ich sag mal, das, was du dann tatsächlich in der Gyros-Bude bekommst, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich trinken möchte, ja.
Mhm.
Das ist so, also es gibt ja ein, zwei wirklich große Abfüller. Chantilly ist so einer, den kennt man eigentlich auch, weil das sind fast alles immer Chantilly-Weine, die in diesen einfachen Restaurants dann ausgeschenkt werden, mhm, würde ich mal behaupten. Also das ist zumindest das, was ich da meistens bekommen habe. Aber ich habe auch schon sehr schönen Zina bekommen, der eben nicht so, also das von Chantilly, das ist schon sehr eigenwillig.
Chantilly ist pleite, schreibt Ralf gerade.
Ja, okay.
Brauchen wir auch nicht mehr drüber reden, ne?
Brauchen wir dann auch nicht mehr drüber zu reden, genau.
Aber ich denke die ganze Zeit, wo ich Dramagrill sage, eigentlich sollten wir mal ein Hörertreffen mit Rezina im Dramagrill machen.
Ja, aber dann mit Ralf und mit vernünftigem Rezina.
Ja, eben. Einfach mal, weißt du, irgendwie dann da einfallen, also im Dramagrill einfallen, ich glaube, die haben so vier Tische draußen oder sowas, da einfallen und ordentlichen Rezina mitbringen. Sagen, hör mal, nee, Getränk haben wir selber.
Ja,
müssen nur mal gucken, wenn alle gleichzeitig in Nordrhein-Westfalen sind. Das könnte ein Problem werden.
Ja.
Weil der Dramagrill ist da in Euskirchen.
Ja, in Euskirche. Genau. Ja, kommen wir doch einfach zum Assyrtiko.
Oh, ich hab noch Rosé, warte.
Achso, du hast noch, ja.
Mhm. Wenn der einen Tag offen ist, dann ist der doppelt so geil. Und der ist schon geil. Mhm. Und ich finde, der hat auch ein bisschen, also einen ganz interessanten Pelz. Mhm. Weil der macht seinen Pelz nicht so sehr auf den Zähnen wie Rotwein. Bei mir jetzt. Your mileage may vary. Sondern der macht den Pelz am Gaumen bei mir. Das ist echt lustig. Vielleicht geht es mit mir auch zum Ende. Zu dem.
Nö, ich glaube. Nee, ich kann das schon nachvollziehen. So.
Mit mir geht's zum Ende. So. Und ich habe keinen Spucknapf, wie du merkst.
Mhm.
Dabei habe ich vor der Sendung noch, ich hatte genau eine Stunde Zeit heute. Also ich hatte heute eine Stunde Freizeit, in der ich nicht entweder Auto fahren oder Leute interviewen musste. Mhm. Und da habe ich diese Zeit genutzt, zum Bratwursthäusle zu gehen.
Ja, Nürnberger Bratwürste.
Wenn in
Nürnberg. Geht schlechter.
Wenn in Nürnberg, ne?
Ja. Mhm.
Aber offensichtlich hätte ich nicht, haben 8 nicht gereicht. So. So, Weißwein.
Weißwein, genau.
Du sagtest, das wäre dann der komplexeste. Oh, 2014.
Genau.
Das alt.
Das bekommt man jetzt auch recht selten, würde ich sagen. Also einen 10 Jahre gereiften Assyrtiko bekommt man recht selten. Assyrtiko wird ja normalerweise in Verbindung gebracht mit Santorin. Hatten wir auch schon mal aus Santorin. Santorin ist ja eine Vulkaninsel.
Atlantis.
Wirklich so eine Caldera.
Atlantis.
Genau, Atlantis.
Das darf man nur, das wissen die wenigsten.
Ach so. Und da wird auch, glaube ich, 70% vom Assyrtika angebaut. Aber es gibt Assyrtiko eben auch noch in anderen Landesteilen, unter anderem eben auf Kreta. Und der hier kommt aus Kreta. Von Gianni Economou. Also dieses, genau, der Name wird Economou ausgesprochen. Und der...
Moment, Oikonomoi wird Economou ausgesprochen?
Ja, würde ich sagen.
Und das mir, wo ich doch ein Graecum habe.
Du hast ein Graecum?
Ja, die haben bei mir auf dem Abi-Zeugnis vergessen durchzustreichen, dass ich das habe. Bei mir auf dem Abi-Zeugnis, das war bei mir und bei Kerstin D. Punkt. Ich glaube, bei Kerstin war das. Haben sie vergessen durchzustreichen, dass das Graecum und das Hebräikum nicht enthalten ist. Und darum habe ich auf dem Originalzeugnis, was ein bisschen ärgerlich ist, auf dem Originalzeugnis habe ich das Latinum, das Graecum und das Hebräikum.
Ja.
Und habe aber irgendwann das Originalzeugnis verbaselt. Und auf der Kopie, die wir dann mal besorgt haben, da ist es durchgestrichen. Sehr ärgerlich. Ah. Aber wenn ich das wiederfinde, dann könnt ihr was erleben. Dann rede ich irgendwie Fantasiegriechisch und sage, hey, was wollt ihr? Ich hab's Graecum.
Das ist ein ganz seltener Dialekt, den du da redest, nicht wahr?
Guck mal, Leute, ich hab's Latinum, das Graecum, das Hebräikum und ich spreche halt so eine Fusionssprache.
Ja. Okay. Ja. Okay, also Assyrtiko von der Insel Kreta, von Weinbergen, also Economou hat 16 Hektar. Und die liegen tatsächlich auf 600 bis 650 Metern Höhe. Das ist schon wirklich auch hoch. Ja. 60 Jahre alte Reben im Durchschnitt. Im Prinzip biologische Landwirtschaft, auch wenn das nicht draufschreibt.
60 Jahre heißt, da ist auch schon geringerer Ertrag, ne?
Da ist schon geringerer Ertrag, ja. Ja. Geringerer, konzentrierterer Ertrag. Ja. Und er hat irgendwie sein Handwerk irgendwie in Piemont gelernt, bei ein paar guten Winzern, war bei Franz Keller in Baden, war Chateau Margaux in Bordeaux und ist dann eben zurückgegangen nach Kreta und hat dort, würde ich sagen, einen sehr schönen eigenen Stil entwickelt, der so ein bisschen mit Reduktion und Oxidation spielt. Also das ist 6 Monate lang in gebrauchten Eichenfässern ausgebaut worden, aber es wurde nicht mehr, wenn ich das richtig habe, nicht mehr aufgefüllt. Ja? Sodass du oben eben so eine, natürlich so ein bisschen was verschwindet und im Zweifelsfall bildet sich eben auch eine Florhefe obendrauf und du bekommst eben so eine ganz eigene Farbe zum einen, die hat er ja auch. Ne? Und
ist eine tolle Farbe. Ja.
Eben auch eine ganz eigene Aromatik und die finde ich schon wirklich großartig hier bei den Wein.
Ich bin gerade sehr, sehr traurig, dass der einfach nicht genug Luft gekriegt hat bei mir, weil der riecht bei mir noch wie ein Gummiboot.
Ah, okay. Ja, wobei dieses Gummiboot einfach auch so ein bisschen mit zu der Rebsorte gehört.
Ja, also aber er riecht auch bei nicht mir ganz,
okay,
komplett nur wie ein Gummiboot.
Also, okay. Ja, und gut, das ist nicht so schön.
Der Chat sagt zum Beispiel, er riecht wie Sherry und ich kann hinter dem Gummiboot, kann ich mir vorstellen, wie er nach Sherry riecht, aber der braucht nur Luft. Schade.
Und dieser Sherry-Aspekt ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen diese Geschichte eben, wie er den ausgebaut hat. Also und ich glaube, es ist weniger Oxidation tatsächlich ich finde, es riecht so weniger Oxidation als Florhefe, also so wie das im Sherry ja auch ist. Also bei Sherry redet man auch meistens von Oxidation, obwohl es eigentlich gar nicht wirklich Oxidation ist, sondern die Hefe, die oben drauf liegt, die schützt eigentlich den Wein vor Oxidation.
Ja.
Bringt aber eine ganz eigene Aromatik mit rein. Und genau, je wärmer der wird, finde ich, desto komplexer wird er dann auch. Und das hat dann wirklich so Dörr, Aprikosen, Zitronen, bisschen nussig, bisschen Quitte.
Ach, das ist bei mir alles noch nicht. Okay. Also ich merke, dass der, dass da richtig was dahinter ist. Das merke ich. Also das, aber.
Und am Gaumen finde ich den wirklich auch sensationell.
Okay, ich guck mal.
Also, Assyrtiko hat immer einen vergleichsweise hohen Alkoholgehalt. Boah. Das ist einfach so bei der Rebsorte. Den kriegst du jetzt nicht auf 12% oder 11,5%. Das macht dann keinen Spaß, weil du den dann unreif lesen musst. Also der hat immer so um 13,5%, teilweise 14%. Aber die Rebsorte verpackt das halt total gut. Und ja, das ist einfach, ich finde, das ist super komplex. Das ist cremig.
Der hat fast seine gesamte Länge, seine gesamte Ausdauer in der Mundhöhle und nicht im Rachen. Mhm. Das ist total faszinierend. Der verschwindet im Rachen sehr, sehr schnell, aber der bleibt in der Mundhöhle die ganze Zeit hängen irgendwie und macht da Dampf. Das ist also.
Boah. Ja. Die Frage im Chat ist, ob Floröfe überall im Keller ist oder ob man die erst selber einbringen muss oder sollte. Also es kann sein, dass die im Keller ist. In manchen Kellern ist die, aber nicht in allen. Und ich würde das schon einbringen, weil es gibt solche und solche Florhäfen. Manche sind nicht ganz so sauber. Idealerweise holt man sich die irgendwo in einem Keller, wo eine gute Florhefe ist. Also ich kenne das jetzt vom Kai Schätzel in Nierstein. Der hat ja aus einem klassischen Roter Hang Weingut eben auch ein Weingut gemacht, wo er mittlerweile alle Weine unter Florhefe hat. Und das sind auch ziemlich, ziemlich geniale Weine mittlerweile geworden. Und das hier finde ich auch ziemlich genial, muss ich sagen.
Das ist echt super, ja.
Also weil der einfach auch...
Ich gucke, okay, hat stolzer Preis, aber auch, ja, okay.
Ja, 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 klar, das ist ein stolzer Preis, aber es ist halt, ich finde, es lohnt sich total, absolut. weil es einfach ein wirklich wunderbarer Wein ist, der einfach auch die Komplexität hat, der hat die Dichte, der hat diese schöne Säure, die echt Power hat, aber super eingebunden ist in dieses ganze Cremige, was er hat.
Ja.
So diese Mischung aus Frucht und Würzigkeit und Hefigkeit, das gefällt mir schon sehr gut.
Also der ist die Kohle wert, das ja. Mhm. Und du hast ja beim Rosé, hast du ja gesagt, sei ein Essensbegleiter, das ist der hier, das mag ein Essensbegleiter sein, aber den willst du eigentlich nicht an ein Essen verschwenden, diesen Wein.
Naja, also verschwenden würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Also es kommt halt auf das Essen an, wenn du ein feines Essen hast. Ich war ja tatsächlich am Sonntag zum ersten Mal in meinem Leben in einem Drei-Sterner.
Oh, der feine Herr.
Der feine Herr, genau. Ja, der feine Herr wurde in einem Drei-Sterner ins Waldhotel Sonora in Dreis zwischen Eifel und Mosel eingeladen. Und das war sehr, sehr cool. Naja, und wenn du eine Hochküche hast, dann kannst du auch so einen Wein dazustellen, ne? Klar. Aber ich finde,
Aber das ist halt nicht, wenn ich mir was koche und denke, oh, der geht gut zu weißem Fleisch, das wäre halt völlig, das damit. Ja. Das würde dem halt nichts, was ich kochen könnte, würde dem gerecht werden, sagen wir mal so.
Ach, ich weiß gar nicht. Also, ich meine, ehrlich gesagt, auch da könnte ich mir jetzt wieder vorstellen, wenn ich jetzt da in Kreta sitzen würde und da bringt jemand irgendwie einen frisch gefangenen Tintenfisch vorbei und legt den a la plancha sozusagen aufs Feuer. Und
was der Grieche halt so macht, ne?
Ja. Ja, was der Grieche so macht oder der Spanier oder der Franzose am Mittelmeer, also die Leute, die halt am Mittelmeer wohnen, im Prinzip ist das ja eine ganz einfache Küche, dann kommt da ein bisschen Zitrone dazu und so und dann funktioniert das auch. Also das muss gar nicht, das muss gar nicht so elaboriert sein. Also und ich glaube, dass der Wein davon im Zweifelsfall auch nochmal profitiert sogar.
Okay.
Aber klar, also im Gegensatz zum Rosé würde ich hier jetzt auch sagen, das macht einfach solo auch total viel Spaß. Ja.
Ach, da passiert noch so viel, weil der jetzt langsam, der kriegt halt Luft und wird ein bisschen wärmer jetzt. Ich freue mich sehr auf morgen Abend, da werde ich dann nämlich schon zu Hause sein irgendwann.
Ja.
Wahrscheinlich erst so gegen 10 oder so, aber egal. Da bin ich echt mal gespannt, wie die sich dann entwickelt hat.
Ja, ich stelle den morgen Abend auch nochmal auf den Tisch. Ich habe hier Gäste und habe auch ein bisschen Fisch gekauft. Und
okay.
Zu morgen Fisch, drei verschiedene.
Also klar, wenn du sagst, ne, wenn er so einen Tintenfisch auf die Plancha legt, dann hast du halt was, dann ist es scharf gebraten. Das kann der ab, aber so ein, ich sag mal, vergleichsweise leichten Fisch. Was für einen Fisch machst du?
Ich habe, ja.
Ja, Fisch.
Ich kann es dir gerade tatsächlich nicht sagen.
Du bist in Fischladen gegangen, hast gesagt, der glotzt komisch, den nehme ich. Oder?
Nee, wir haben uns irgendwie eine halbe Stunde unterhalten und ausgetauscht. Ja. Und eigentlich weiß ich natürlich, welchen Fisch ich gekauft habe. Also ein Plattfisch.
Ja, Scholle.
Flunder. Nee, groß. Also aber ich komme gerade nicht.
Große Flunder.
Große Flunder, genau. Genau, und ich wollte so ein Buttermilch-Dashi machen, also so ein bisschen mit japanisch Bonito-Flocken und so weiter. Und da kann ich mir das schon auch sehr gut zu vorstellen.
Warum machst du nicht, mach doch ein Restaurant auf. Am besten in Berlin-Tempelhof.
Nee.
Also bei mir um die Ecke ist... Da bist du nicht
glücklich mit.
Naja, das stimmt.
Schau dir mal an, wie die gerade in Berlin alle rumeiern, damit sie irgendwie überleben. Das ist ja kein Spaß.
Ich bin ja gerade in Bayern unterwegs, Podcasts aufnehmen und übernachte jeden Tag in einem anderen Hotel, gehe jeden Tag in einem anderen Gasthof essen oder in einem anderen Wirtshaus, je nachdem. Alle suchen Personal.
Ja.
Und zwar alle suchen Minijobber. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Also sie sehen sich nicht in der Lage, würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht willens sind. Sie sehen sich wahrscheinlich nicht in der Lage, einen richtigen Job anzubieten, also mit allen Sozialabgaben, die da geleistet werden müssen und so. Mhm. Und bei jedem Angebot, das ich gesehen habe, steht sowas dabei wie dringend oder so. Und es steht dabei, auch wenn Sie Quereinsteiger sind, sprechen Sie uns an.
Mhm.
Das habe ich so noch nie gesehen in der Gastronomie.
Und ja, das
ist wirklich, Wahnsinn. Wirklich gespannt, was hier passiert. Also ich meine, es ist jetzt Ende März. In ein paar Wochen, also Ostern, jetzt steht Ostern vor der Tür, also in spätestens 14 Tagen fängt hier die Saison an. Mhm. Und ich bin gespannt, was hier passiert. Du findest hier bis gestern war ich in Oberbayern unterwegs. Du findest in Oberbayern, also keine ist sicherlich gelogen, aber kaum eine Möglichkeit, mittags essen zu gehen.
Mhm.
Also so bodenständig essen zu gehen, ne? So ein Wirtshausküche oder so. Die haben alle zu. Mittags haben alle zu, die machen abends auf, wenn überhaupt. Ich war am Staffelsee gestern, da hat praktisch jedes Wirtshaus zwei Ruhetage pro Woche.
Ja.
Zwei.
Ja, kenne ich auch.
Also
aus Franken.
Ja. Irre. Der Inder hatte auf, aber sagte: Nee, tut mir leid, Küche erst ab 17 Uhr. Also, das ist schon wirklich, also das ist ein Massaker, was da passiert. Ja.
Ja, und es sieht anderswo auch nicht besser aus. Ne? Ich habe gerade mit Leuten gesprochen, die im Piemont waren und die meinten, die ganzen Restaurants da, die sie besucht hätten, da wäre kaum noch ein Italiener drin gewesen.
Ja.
In der Bedienung und in der Küche, weil die auch keine Leute mehr haben. Das ist echt Wahnsinn.
Ja, die zahlen halt nichts, weil wir nichts zahlen wollen. Also ich meine, wenn du ein Schnitzel, was jetzt nicht gerade aus der Fritteuse kommt, wenn du ein Schnitzel für 13, 14 Euro anbietest, das ist nicht kostendeckend.
Mhm.
Ja. Aus der Fritteuse ist es das wahrscheinlich, aber ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil letztendlich liegt es an uns. Und letztendlich liegt es an den Kunden, die bereit sein müssen, höhere Preise zu zahlen, damit die ihre Personal besser bezahlen
können. Das müssen die auch erstmal können.
Ja.
Kommt ja auch noch dazu. Ne? Ja.
Weißt du, wenn ich gucke, was dann, wenn das Wirtshaus auf hat, was da für Autos davor stehen, dann denke ich schon, dass die das können. Also stehen keine 20.000, 25.000 Euro Autos irgendwo rum, sondern es sind immer direkt 60.000 Euro Autos. Ich habe Schwierigkeiten damit, die Geschichte zu glauben, dass die Leute einfach kein Geld mehr haben, um es im Restaurant auszugeben.
Das ist natürlich irgendwie eine Abwägung von Prioritäten. Also ich gebe ja eher Geld für ein Restaurant aus, als jetzt für ein Pullover oder ein Auto oder so.
Zum Beispiel.
Oder sowas. Klar. Das ist schon so.
Wer übrigens einen Stern bekommen hat, ist der Christian Stahl.
Mhm.
Der ja auch eine kleine Gastronomie bei seinem Weingut hat. Mhm. Wo ich ja auch mal essen war, was auch wirklich spektakulär war. Und was irgendwie ganz lustig.
Auernhofen.
Bitte?
In Auernhofen.
Ja, unten, was ist das? Tauberfranken, glaube ich.
Ja, Tauberfranken, ja, genau.
Wo wir dann, da sind wir ja hin. Das war ja ganz witzig. Ich hatte Christian kennengelernt irgendwo auf einer Veranstaltung. Und weiß ich, irgendwie haben wir uns so, sind wir in Kontakt geblieben. Und dann schrieb er irgendwann, ja, komm doch mal vorbei. Dann koche ich was Schönes. Und ich so zu meiner Frau, ja, Christian Stahl, ja, die Weine mag ich auch sehr gerne, dann fahren wir da mal hin. Und dann haben wir uns gesagt, so, ja, dann und dann, ja, alles klar, bis dahin. Sind da runtergefahren und waren die ganze Zeit der festen Überzeugung, dass, kommt doch mal vorbei, dann koche ich was Schönes. Bedeutet,
dass er bei ihm in der Küche sitzt.
Wir sitzen so bei ihm in der Küche, reißen ein paar Flaschen auf und er macht Bratkartoffeln. Ja, dann sitzen wir da in so einem Fine-Dining, in so einer Fine-Dining-Situation. Und für die hat er jetzt einen Stern gekriegt, finde ich geil.
Ja.
Finde ich wirklich geil. Wie geht's denn diesen Fine-Dining-Läden? Siehst du da irgendwas?
Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wo die sind tatsächlich. Mhm. Ne? Also die Berliner sagen ja tatsächlich, dass seitdem sich der Flughafen aus der Stadt bewegt hat, dass halt viel, viel weniger Leute aus anderen Ländern, kommen, um in Berlin zu essen.
Aha.
Das scheint schon ziemlich krass zu sein.
Das ist ja witzig. Weil der Flughafen ist ja jetzt nicht weit weg.
Nee, aber irgendwie hat sich wohl rumgesprochen, dass so insgesamt die Situation irgendwie so mäßig ist mit der Abfertigung und der ganzen Abwicklung da irgendwie, ne?
Ach krass.
Insgesamt, ich kann es nicht wirklich gut beurteilen. Also es gibt natürlich auch da ein Personalproblem.
Mhm.
Ja, ich stecke da nicht so tief drin. Ja. Ich glaube, es gibt Läden, die sehr gut laufen, andere eben nicht. Ich glaube, es ist halt immer ein großes Problem, auch in diesen Restaurants, wo du erstmal auf die Menükarte guckst und denkst, wow, wie kann es sein, dass sie so viel Geld dafür nehmen, dass sie trotzdem wirklich wirtschaftlich arbeiten. Ja. Trotzdem, ja. Also es ist einfach so personalintensiv. Da darf halt nichts schief gehen und da müssen auch alle Tische besetzt sein eigentlich.
Das ist halt
sonst
das Problem.
Funktioniert das nicht. Ja, und
mittlerweile verlangen die ja auch bei Reservierung, das muss noch nicht mal Sterne sein, da reicht Fine Dining, der Kreditkarte und sagen, nee, du bezahlst das jetzt. Du kaufst jetzt ein Ticket, als würdest du ins Konzert gehen.
Finde ich
und
auch absolut richtig.
Wenn du nicht ins Konzert gehen kannst, ist es halt dein Problem und es ist nicht das Problem des Veranstalters. Ja. Finde ich gut.
Ja,
finde ich auch. Ja, ist richtig.
Ja. Ja, ich meine, was natürlich schon der Fall ist, das kommt jetzt auch gerade im Chat irgendwie, dass die bei Weinen dann das drei- oder vierfache aufschlagen.
Ja.
Das macht mir auch gar keinen Spaß, muss ich sagen. Das ist in anderen Ländern anders. Also in Italien zum Beispiel, in Spanien ganz anders. Und da geht dann auch viel mehr an Wein über den Tisch. Das macht dann auch Spaß.
Ja.
In Deutschland macht es relativ selten Spaß, irgendwie vernünftige Weine zum Essen zu bestellen, weil sie einfach so wahnsinnig teuer sind.
Eine hohe zweistellige, also 70, 80 Euro und mehr los für eine Flasche.
Und mehr, ja.
Das ist
würde sich vielleicht eine lohnen. Ganz schwierige Branche.
Würde sich vielleicht lohnen zu sagen, ja, wir bringen den Wein selber mit, wie viel Korkgeld willst du denn haben? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Korkgeld und der Wein, den du selbst mitgebracht hast, besser und günstiger ist als das, was sie dir verkaufen, die ist ja sehr groß, oder?
Ja. Also das machen wir hier auch häufiger tatsächlich mal, wenn wir essen gehen, dass wir irgendwie Korkgeld bezahlen.
Wie viel ist das in der Regel? Gibt es da so einen festen Satz?
Irgendwie? 20, 30 Euro, manchmal 40 Euro die Flasche.
Ja. Naja, aber wenn ich jetzt hier den Oikonomoi oder wie er heißt, wenn ich den mitnehmen würde für 45 und wenn ich dann nochmal selbst wenn ich 40 Korkgeld bezahlen müsste, der würde mir die Flasche doch nicht unter 140 verkaufen im Laden.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das ausgeht, wie sich das ändert. Ich habe neulich, ich krieg mal so einmal im Jahr, kriege ich so ein Jeeper und muss unbedingt ein halbes Hähnchen haben.
Mhm.
Und bei mir um die Ecke gibt es halt so eine Hähnchenbraterei. Und da bin ich hin und habe fürs halbe Hähnchen, waren das 7 Euro oder 7,50 Euro bezahlt.
Wo ich dachte, das ist natürlich pervers.
Wow.
Ja.
Also das ist natürlich nicht pervers, das Hähnchen, was er hat, das ist natürlich irgendwie so Hühnerbatterie. Ne?
Ja, genau.
Aber wie da auch die Preise gestiegen sind, das ist echt enorm.
Aber das ist doch irgendwie total billig, also günstig.
Also für eine Hähnchenbraterei? Da habe ich vor, weiß ich nicht, ich glaube das letzte Mal, dass ich mir so ein Hähnchen geholt habe, ist glaube ich auch 4 oder 5 Jahre her oder sowas, da hat das halt noch 3,50 oder 3,75.
Echt Wahnsinn. Ja, aber da wird mir schon schlecht, wenn ich darüber nachdenke.
Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Tier.
Ja, das, ja,
naja.
Ja, Das ist halt wirklich, das habe ich ganz, ganz, ganz selten, dass ich irgendwo, ich laufe dann da auch vorbei. Also ich gehe da nicht extra hin, sondern ich kam vom
Brillen. Lässt sich einfangen von dem
Geruch. Genau. Einfach, und dachte,
das triggert ja auch total.
Muss Hähnchen. Und ich fühle mich dann auch, während ich esse, fühle ich mich schlecht.
Ja, genau, schon schuldig. Ja. Und dann nachher machst du ein Kerzchen für das Huhn an und.
Genau.
Ja, genau.
Und danach, also das ist dann, danach renne ich dann nur noch zu Kumpel und Keule erstmal ein Jahr lang.
So, nochmal zurück zum Rotwein,
bin ich gerade. Oh, der Rotwein, der steht ja hier noch, genau. So. Oh, da ist viel passiert.
Ja, das ist doch schön. Also bei mir ist der in der Nase jetzt viel steiniger geworden, also erdiger, steiniger, bisschen ledriger. Also diese ganze Primärfrucht ist eigentlich in der Nase weitgehend raus.
Ja, jetzt rieche ich auch, dass er im Fass war. Mhm. Schön. Wirklich schön. Schönes Paket. Unerwartetes Paket mal wieder. Ja.
Ja.
Ah, der Pelz ist noch zu hart. Mhm. Mhm. Und der kriegt jetzt auch sowas am Gaumen. Auch sowas Tabakiges.
Mhm. Ja. Der ist ja jetzt nochmal deutlich komplexer geworden.
Ja.
Also ich hatte den ja schon aufgemacht und ich hatte den auch karaffiert. Mhm. Aber jetzt hat er in der Karaffe über diese Sendung hinweg auch wirklich nochmal richtig zugelegt. Also er hat eine ganz andere Struktur, der ist viel strukturierter jetzt.
Ja.
Wirklich erdiger, wie du sagst, tabakiger, ein bisschen fester, was ihm aber gut tut auch. Mhm. Hat trotzdem noch einen schönen Charmefaktor.
Mhm.
Trotzdem noch eine schöne Frucht, aber ist wirklich nochmal erwachsener geworden jetzt mit Luft. Cool.
Ja, was ich versehentlich als neue Weltgefälligkeit bezeichnet habe, also das verliert er zusehends, ja. Also dieses, wie nennt man denn das?
Naja, das ist schon dieses ein bisschen plüschig runde, so.
Und
dieses,
ja.
Ne, softe irgendwie.
Ja, ist soft, ein bisschen, das passt doch. Das ist
warme auch. So,
ja. Soft, warm, ja. Der wird echt schön. Ich hoffe, dass sie das überleben, wenn ich die morgen den ganzen Tag im Auto durch die Gegend fahre, ungekühlt.
Naja, so warm ist es dann nicht, ne, oder?
Heute hat man 17 Grad.
Heute, aber morgen soll es schon wieder kühler sein. Also zumindest hier.
Ja.
Dann geht das.
Hamburg.
Ja, fein.
Ja, ich bin sehr begeistert und ja.
Ein schönes Osterpaket.
Man will so sammeln, ne?
Ja. Naja, es ist sehr verführerisch.
Ja. Also sagen wir mal so, wenn ich nicht verkackt hätte und nicht sowieso schon zwei Pakete hätte, würde ich jetzt die Sendung gleich beenden mit der Information, dass ich mir noch eins bestellt hätte.
Mhm.
Also ja, super.
Ja. Ja, ich meine, das Schöne ist ja jetzt wirklich, also gerade auch bei diesem kretischen Wein auch mal zu sehen, und das haben wir ja dann unterm Strich doch seltener, wie sich so Weine nach 10 Jahren auch zeigen.
Mhm.
Und viele Weine, also hochwertige Weine, die haben dann einfach auch nochmal eine ganz andere Komplexität und ja, nochmal einen anderen Charakter. Und das ist einfach sehr schön zu sehen oder zu schmecken.
Von wann ist denn der Rote eigentlich?
19.
19, ja. Der kann aber auch noch 10 Jahre, ne?
Denke ich auch.
Hält er durch, ja?
Ja.
Der Ökonomoi wird auch... Ökonomoi, der wird auch von Minute zu Minute...
Ökonomu.
Oh! Herrlich.
Also, Ralf schreibt, der Ökonomo hat auch noch einen roten zwei Vierer auf dem Markt, dann folgt 2003 und dann 1999. Das heißt, er bringt die Weine genauso raus, wie er sie für richtig,
ja,
also sozusagen fertig für den Markt hält. Es gibt ja nur relativ wenige Weingüter, die das machen, sich das auch leisten können sozusagen. Ich meine, der hat dann einfach mal 15 Jahre im Keller gelegen, bevor er ihn rausbringt. Das kenne ich sonst irgendwie von Vega Sicilia oder so.
Ich kenne das gar nicht.
Giganten. Vigna Tondonia macht das auch teilweise. Ja.
Cool. Ja, im Chat steht auch, ich merke wieder, heute Morgen schnell was belüften hat wieder nicht gereicht.
Ja.
Und das ist auch was, das habe ich auch von dir gelernt. Daraufhin habe ich mir auch diesen Dekanter gekauft, wo man unten den Daumen so reinsteckt, diesen Halb-Liter-Dekanter von,
ja,
ich glaube, Lidl,
ja,
genau, ist es, ne?
Ja, genau, den habe ich hier gerade auch hier und da ist der Limnio drin.
Ja, super. Nee, den habe ich nämlich dann auch mit so einem Luftblaseneinschluss zweite Wahl sozusagen gekriegt.
Aha.
Und die haben den verramscht. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber das war so, dass ich gedacht habe, okay, haben Sie davon noch mehr? Sie haben hier wirklich, das war so Riedel-Dekanter für keine 30 Euro oder so. Also wirklich vollkommen, ja. Und was ich da halt von dir gelernt habe, und das mache ich echt oft, ist Weißweine dekantieren.
Mhm.
Oder wenigstens einen Tag vorher schon aufmachen, bevor man sie trinkt.
Ja, ja, ja.
Das ist wirklich enorm. Der Chat wüsste gerne, Chat, wie machst du das mit dem Belüften, wenn du Gäste bekommst?
Ich weiß das ja, also die kommen ja nicht spontan, deswegen kann ich mich ja darauf einstellen. Also ich habe jetzt ich mache tatsächlich morgen, ich nehme den Economou und zwei andere Weine, die mache ich auch beide heute noch auf, die Weißweine, und einen roten mache ich morgen auf und der ist schon älter. Den werde ich dann 1-2 Stunden vorher irgendwie auch in eine Karaffe schütten.
Mhm.
Einfach aber auch, weil ich mich erkundigt habe auf Cellar Tracker, wie der Wein gerade so kommt.
Aha.
Das ist dafür ist Cellar Tracker echt manchmal sehr gut. Da stehen ja Bewertungen, also da stehen ja Kommentare zu den Weinen drin. Und bei dem Wein steht halt bei den Leuten, die den jetzt gerade in den letzten Monaten so aufgemacht haben, drin, dass der eigentlich am besten war, wenn der 2 Stunden vorher irgendwie karaffiert wurde.
Hm.
Ja, das weiß ich ja selber auch nicht immer genau, ne? Aber ich sag mal, bessere Weine mache ich eigentlich fast immer, also so gut wie immer am Abend vorher auf.
Mhm.
Probiere ein Schlückchen, tu den Korken wieder drauf und das reicht, bei den meisten Weinen reicht das eigentlich schon, finde ich.
Und dann aber in den Kühlschrank, ne? Immer in den Kühlschrank.
Ja, oder einfach in den Keller stellen, ne? Also wenn man einen Keller hat, natürlich sonst in den Kühlschrank oder irgendwie, keine Ahnung, auf dem Balkon jetzt. Im Moment geht das ja auch noch.
Ja.
Ja, so. Na.
Schön, schön gemacht. Schon, ja? Wieder schön, ja, gemacht.
Wieder schön gemacht.
Ich wiederhole mich ungern, aber häufig hatten wir in der letzten Zeit irgendwie mal Pakete, wo ich nicht gesagt habe, boah, geil.
Nö, ich glaube nicht. Gott sei Dank.
Naja, aber ich meine, früher war es wenigstens so, dass ich so bei einem Wein immer gesagt habe, oh nee, da werden wir keine Freunde, mhm, oder irgendwie sowas.
Mhm.
Aber selbst das, vielleicht ändert sich auch mein Geschmack, kann auch sein.
Ja.
Boah. Wenn ich da ein bisschen reifer werde.
Vielleicht, ja.
So.
Die nächsten beiden Sendungen,
genau.
Also in der nächsten Sendung im April haben wir Weine aus Serbien und in der übernächsten Weine aus Bosnien. Hatten wir auch noch nicht.
Ich überlege gerade, also das ist auch sowas, sind auch so zwei Länder, die ich nicht mit Wein assoziiert hätte.
Mhm. Ja, die aber auch eine lange Tradition haben.
Ja.
Und auch autochthone Rebsorten. Also, genau, es gibt in Berlin gibt es schon lange auch einen Weinhändler, der Lukas Ertel,
mhm,
der macht das, ich weiß gar nicht wie lange, 10 Jahre vielleicht, der hat Samovino und von Samovino kommen die beiden Pakete und die stelle ich die auf die Seite.
Alles klar. Wenn ihr das also nicht live gehört habt, dann hat
Abend.
Christoph die wahrscheinlich gestern auf die Seite gestellt.
Genau. Also bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe hier und da schon mal Weine aus der Ecke gehabt, aber echt auch sehr selten. Also das,
aha,
ist schon, ja, ist schon speziell.
Genau. Na denn, dann gehen wir jetzt nach Hause. Ne?
Ja.
Achso, nächste Sendung am 24.04.
Ja.
Bis dahin.
19:30 Uhr.
Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Und danke, Wolfram. Und ach, danke euch fürs Mitspielen und die Aufmerksamkeit. Und ich muss irgendwie auf meinen Reisen einen Spuckeimer mitnehmen. Wo war ich? Danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich gar nicht vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der Mann ist so eingeführt. Der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel. Ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.